Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Heute sprechen wir über eine Frau, bei der mich wirklich interessieren würde, ob euch ihr Name schon begegnet ist. Sie forderte in der Französischen Revolution Frauenrechte ein und formulierte Ideen, die für ihre Zeit radikal und aus heutiger Sicht schon erstaunlich modern waren. Die Rede ist von Olympe de Gouges. Sie war Dramatikerin, Feministin und politische Denkerin und eine der ersten, die offen formulierte, die Frau wird frei geboren und bleibt dem Mann gleich an Rechten. Für ihren unerschütterlichen Glauben an Freiheit, Vernunft und Gleichheit zahlte sie am Ende mit dem Leben. Und was ich wirklich erstaunlich finde, als bei mir in der Schulzeit die Französische Revolution thematisiert wurde, kam Olympe de Gouges in meinem Schulbuch nicht vor. Und mich würde wirklich interessieren, wie das bei euch war. Ihr könnt mir das zum Beispiel auf Instagram schreiben oder euch per E-Mail melden. Wenn euch meine Arbeit gefällt und ihr mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr das mit einem Abo auf Steady oder mit einer kleinen Spende via PayPal tun. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und falls ihr mehr über Frauen lesen wollt, die Geschichte geschrieben haben, mein Buch Königinnen ist am 10. Oktober erschienen. Darin stelle ich die Biografien von 50 Herrscherinnen aus der ganzen Welt vor. Das Buch richtet sich an Kinder ab 10 Jahren und wenn ihr noch eine Erweiterung für eure Bibliothek sucht oder ein Weihnachtsgeschenk, dann würde ich mich sehr freuen, wenn das Buch bei euch einen Platz im Regal findet. Damit lasst uns in die heutige Folge einsteigen. Olympe de Gouges wird 1748 im südfranzösischen Montauban geboren, als Marie Gouze. Offiziell ist sie die Tochter eines Metzgers. Aber es geht das Gerücht um, dass sie das uneheliche Kind eines Adligen sei, eines Mannes namens Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. Der soll also ihr leiblicher Vater gewesen sein und wollte sie sogar zu sich nehmen, aber ihre Mutter Anne-Olympe weigerte sich, das Kind herzugeben. Marie wächst deshalb in einfachen, aber sehr liebevollen Verhältnissen auf, aber es gibt einen entscheidenden Mangel, nämlich Bildung. Und darunter leidet sie in ihrer frühen Jugend auch sehr und wird das später versuchen, unter allen Umständen aufzuholen. Das werden wir noch sehen. Sie lernt nur ein bisschen lesen und schreiben, mehr schlecht als recht, und Französisch, also das Standardfranzösisch, ist auch nicht ihre Sprache, ihre Hauptsprache. Marie spricht in ihrer Kindheit und Jugend Okzitanisch, also den Dialekt des Südens. Mit dem Standardfranzösisch tut sie sich deshalb wirklich zeitlebens schwer und weil sie da besonders beim Schreiben eben eine Unsicherheit fühlt, diktiert sie ihre Schriften dann später meist an Sekretärinnen. Und das war zu ihrer Zeit auch durchaus üblich, das machten die meisten SchreiberInnen. Mit 17 Jahren wird Marie gegen ihren Willen verheiratet. Sie muss die Ehe schließen mit einem Mann namens Louis-Yves Aubry. Der Mann ist ein Koch. Und ein Jahr später bringt sie den gemeinsamen Sohn Pierre zur Welt, dann verschwindet der Ehemann aber. Es ist in den Quellen nicht ganz klar, was mit ihm geschieht, wohin er verschwindet. Das lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Aber für Marie ist es ein Schlüsselmoment, denn sie trauert dieser ohnehin unglücklichen Ehe nicht besonders nach. Das ist, mag für sie persönlich befreiend gewirkt haben, aber das war in dieser Zeit trotzdem nicht die beste Situation. Denn das war eine Zeit, in der Frauen ohne Ehemann ohnehin nicht viele Rechte hatten. Und Marie entscheidet sich trotzdem, nicht mehr zu heiraten. Das ist für ihre Zeit wirklich radikal, denn damit läuft sie Gefahr, sich einer Stigmatisierung auszusetzen. Sie ist ja nicht nur alleinstehend, sondern sie hat auch einen Sohn. Und wenn der Mann offiziell nicht tot ist, sondern sich vielleicht nur aus dem Staub gemacht hat, dann ist sie auf dem Papier ja noch immer verheiratet, aber jetzt eine allein lebende Frau mit Sohn. Und auf der einen Seite riskiert sie damit eine gesellschaftliche Verurteilung, auf der anderen Seite kann sie auch wenig auf staatliche Hilfsangebote hoffen, die gibt's einfach nicht. Vielleicht ist das also auch einer der Gründe, weshalb sie 1767 Montauban verlässt und nach Paris zieht. Dort lebt auch schon ihre Schwester und in Paris erfindet sich die junge Marie Gouze jetzt neu. Sie nennt sich jetzt nämlich Olympe de Gouges Und diesen Vornamen, den wählt sie nach dem ihrer Mutter, die heißt ja Anne Olympe. Und sie wandelt den Nachnamen Goose zu Gouche ab und setzt dann noch ein De davor, was eben nach Adel klingt. Und in Paris beginnt sie auch eine neue Beziehung mit einem wohlhabenden Unternehmer, mit dem sie insgesamt 20 Jahre lang verbunden bleibt. Aber sie bleibt ihrem Prinzip, ihrer Entscheidung, die sie vorher getroffen hat, treu. Sie heiratet diesen Mann nie. Sie ist immer noch jung und wohl auch sehr hübsch und offenbar hat sie nicht nur eine Beziehung mit dem reichen Unternehmer, man liest auch immer wieder, dass sie zahlreiche Liebschaften in diesen ersten Jahren in Paris gehabt habe. Und deshalb wird sie oft auch als femme galante bezeichnet. So nennt man Kurtisanen damals. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie viel von dieser Erzählung darauf zurückgeht, dass Olympe de Gouges selbstbewusst ihre Weiblichkeit ausgelebt hat und wie viel davon schlussendlich üble Nachrede ihrer KritikerInnen ist. Vielleicht ist es ja einfach auch ein bisschen von beidem. Aber Olympe erfindet sich in Paris nicht nur namentlich neu, sie holt jetzt auch das nach, was ihr in der Jugend verwehrt geblieben ist. Sie bildet sich nämlich autodidaktisch weiter. Olympe de Gouges liest die wichtigen Denker und Kreativen ihrer Zeit, sie verschlingt die Werke von Rousseau, der sie stark beeinflusst. Und das finde ich schon spannend. Sie sagt später selbst, dass er sie beeinflusst hat. Wir befinden uns ja in der Aufklärung und während die Aufklärer in vielen Bereichen der Politik und Gesellschaft wirklich revolutionär und neu denken, sind sie in Sachen Frauenrolle wirklich wesentlich weniger revolutionär. Jean-Jacques Rousseau veröffentlicht 1762 seinen Erziehungsratgeber Emile und schreibt darin fest, wie er sich die Rolle der Frau vorstellt. Das schauen wir uns mal genauer an. Denn obwohl Rousseau eigentlich glaubt, dass Mann und Frau sich nur körperlich unterscheiden, findet er trotzdem, dass ein Geschlecht das andere dominieren sollte. Und ihr dürft raten, welches Geschlecht er in der dominanten Rolle sieht. In Sachen Erziehung befand Rousseau, Zitat: Die Erziehung der Frauen muss in direktem Bezug zu den Männern stehen. Ihnen zu gefallen, ihnen nützlich zu sein, von ihnen geliebt und geehrt zu werden, sie in ihrer Jugend zu erziehen, sie im Alter zu betreuen, sie zu beraten, sie zu trösten und ihnen ein angenehmes und sanftes Leben zu ermöglichen. Das waren zu allen Zeiten die Pflichten der Frauen und sollte ihnen von Kindheit an beigebracht werden. Wenn wir uns das weitere Leben von Olympe de Gouges anschauen, dann widerspricht ihre Biografie dieser Vorstellung von Rousseau schon deutlich. Also da hätte ich zu gern mehr in ihren Aufzeichnungen, da würde mich wirklich wahnsinnig interessieren, was sie zu diesem Teil von Rousseaus Rollenverständnis gedacht hat. Mit ihrer ständig wachsenden Bildung bewaffnet, findet Olympe de Gouges bald Zugang zu den Salons der Stadt. Die werden überwiegend von Frauen geführt, die in ihren Wohnungen eben Denker und Kreative ihrer Zeit zusammenbringen. Und ich sage deshalb Denker, weil tatsächlich überwiegend Männer dort ein- und ausgehen und dort eben auch aktiv den Großteil der Sprechrollen übernehmen. Den Frauen wird auch hier eine eher zurückhaltende Rolle zugedacht. Sie sind zwar die Türöffner oder sie stellen ihre Salons zur Verfügung, aber gerade auch in dieser Zeit der Französischen Revolution werden sie eher als Beobachterinnen und als Bewunderinnen wahrgenommen. Aber Olympe de Gouges wird sich bald nicht mehr an eine Rolle der stillen Beobachterung halten. Sie beginnt nämlich zu schreiben. Und als erstes beginnt sie, Theaterstücke zu verfassen. Und die sind tatsächlich von Anfang an politisch aufgeladen. Denn in Frankreich gärt es eben zu dieser Zeit. Die Ideen der Aufklärung, Freiheit, Vernunft, Gleichheit, die prallen jetzt auf eine Gesellschaft, in der Adel und Klerus unantastbare oder scheinbar unantastbare Privilegien genießen. Das Volk hungert zuweilen, es leidet Not und es blickt in dieser Zeit ja immer wütender auf das Leben am Pariser Königshof. 1788 ruft König Ludwig XVI. Dann zum ersten Mal seit über 100 Jahren die Generalstände ein, um die völlig zerrütteten Staatsfinanzen irgendwie aufzuräumen. Die Vertreter des dritten Standes fordern in dieser Versammlung aber ein Wahlmitspracherecht ein. Die oberen Stände weigern sich und das Ganze kocht eben immer weiter. Am 20. Juni 1789 leisten sie dann den Ballhausschwur. Das heißt, der dritte Stand, die Mitglieder des dritten Standes, die dort versammelt sind, werden nicht eher auseinandergehen, bevor Frankreich eine Verfassung hat. Und wenige Wochen später stürmen PariserInnen das Gefängnis der Bastille. Übrigens sind bei diesen Protesten auch immer wieder Frauen mit dabei. Die Frauen protestieren Seite an Seite mit Männern gegen Hunger, gegen die zu hohen Brotpreise, gegen die Ungerechtigkeit. Und im Oktober 1789 sind es auch tausende Pariser Marktfrauen, die nach Versailles marschieren und dort den König und seine Familie zwingen, nach Paris zurückzukommen. Die Revolution hat jetzt also begonnen und Olympe de Gouges ist mittendrin in der Revolution. Schon 1784, also einige Jahre vor Ausbruch der Revolution, schreibt Olympe de Gouges ein hochpolitisches Theaterstück, nämlich über eine Liebesgeschichte zwischen zwei versklavten Menschen. Dieses Stück wird allerdings erst 1789 an der Comédie Française aufgeführt und dann auch schon nach 3 Aufführungen verboten. Olympe de Gouges hat nämlich ein Stück geschrieben, das das Leid von Versklavten beleuchtet und sich gegen die Sklaverei wendet. Dabei ist auch Frankreich selbst zu dieser Zeit eine Kolonialmacht, in der Menschen versklavt werden. Und als das Stück dann endlich Premiere feiert, spielen die SchauspielerInnen ihre Rollen ironisch. Bald sitzen angeheuerte Störenfriede im Publikum. Und der Protest gegen das Stück wird bald so laut, dass es eben vom Spielplan gestrichen wird. Aber Olympe de Gouges bleibt unbeirrt, sie schreibt nämlich jetzt auch einen Essay gegen die Sklaverei und findet wirklich deutliche Worte. Sie schreibt darin nämlich, Zitat, »Als ich älter wurde, erkannte ich, dass die Natur hieran, gemeint ist die Sklaverei, keinen Anteil hatte und alles nur auf das ungerechte und mächtige Interesse der Weißen zurückzuführen war.« Und hier ist noch ein weiterer Auszug. »Ein Handel mit Menschen, gütiger Gott, dass die Natur nicht erzittert. Wenn sie Tiere sind, sind wir es nicht ebenso wie sie? Wenn sie Tiere sind, sind wir es nicht ebenso wie sie? Die Farbe der Menschen ist ähnlich fein abgestuft wie bei allen Tieren, die die Natur hervorgebracht hat, ebenso wie auch bei den Pflanzen und Mineralien. Warum wetteifern nicht der Tag mit der Nacht, die Sonne mit dem Mond und die Sterne mit dem Firmament? Alles ist vielfältig und gerade das macht die Schönheit der Natur aus. Olympe de Gouges wird in diesen Jahren von einer jungen Frau mit schlechter Bildung zu einer politischen Autorin. Sie verlässt sich bei ihren Schriften nicht nur auf das, was sie sich angelesen hat, sondern auch auf ihre persönlichen Prinzipien und ihre Überzeugungen von Menschlichkeit und Mitgefühl. Interessant ist dabei allerdings schon, dass sie offenbar dem Klassendenken auch nicht ganz entfliehen kann. Denn in einer ihrer Schriften fordert sie eine Anlaufstelle für verarmte Frauen, aber sie will diese Anlaufstelle nur für Frauen, die einmal in rechtschaffenem Wohlstand gelebt haben und ihn dann unverschuldet verloren haben. Also de Gouges hat, wie viele ZeitgenossInnen ihrer Zeit, wenig Mitgefühl für Sexarbeiterinnen zum Beispiel und scheint trotz aller revolutionären Energie um sie herum eben nicht darüber zu reflektieren, wie Menschen, die in Armut geboren werden, ihr ohne Unterstützung jemals entfliehen sollen. Olympe de Gouges schreibt in diesen Revolutionsjahren eifrig Theaterstücke und veröffentlicht politische Essays als Flugblätter oder als Plakate. Das ist damals sehr typisch, dass politische Forderungen als Plakate und Pamphlete veröffentlicht werden. Und in ihren Werken fordert sie zum Beispiel ein anderes Steuermodell. Sie schreibt über Scheidung und fordert eben die Möglichkeit zur Scheidung, die es bis dahin in Frankreich noch nicht gibt. Sie fordert mehr Rechte für uneheliche Kinder. Sie schreibt über soziale Ungerechtigkeit. Sie kritisiert, dass Frauen zum Eintritt ins Kloster gezwungen werden können. Und ihr berühmtestes Werk entsteht dann 1791. Die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Damit reagiert Olympe de Gouges darauf, dass die Revolutionäre 1789 zwar die Menschen- und Bürgerrechte verkündet haben, dass die Frauen aber von diesen Rechten ausgeschlossen wurden. Und sie ist enttäuscht darüber, dass Frauen und Männer in der Revolution ja Seite an Seite für ihre Rechte eingestanden haben, dass die Frauen aber jetzt von ihren Kampfgenossen ignoriert werden. Und das Radikale an dieser Schrift ist, dass sie sich alle Artikel der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vorknöpft und dass sie dem Wort homme, also dem französischen Wort für Mensch und Mann, auch das Wort femme zur Seite stellt, sodass jeweils von Frau und Mann die Rede ist. Wie enttäuscht sie davon ist, dass die Frauen nun so ignoriert werden, kann man schon aus ihren einleitenden Sätzen herauslesen. Da schreibt sie nämlich: Mann, bist du fähig, gerecht zu sein? Und sie fährt fort: Es ist eine Frau, die dir diese Frage stellt. Du wirst ihr wenigstens dieses Recht nicht nehmen. Sage mir, wer hat dir die souveräne Herrschaft verliehen, mein Geschlecht zu unterdrücken? Sie fährt dann fort: Studiere, erforsche und unterscheide, wenn du es vermagst, die Geschlechter in der natürlichen Ordnung. Überall wirst du sie vermischt finden. Überall arbeiten sie gemeinsam als harmonische Einheit an diesem unvergänglichen Meisterwerk. Nur der Mann hat sich ein Prinzip von dieser Ausnahme zurechtgezimmert. Und so rollt sie dann ihr Verständnis der Menschen- und Bürgerinnenrechte vor den LeserInnen aus. Sie schreibt, Zitat: Die Mütter, Töchter und Schwestern, Repräsentantinnen der Nation, fordern, als Nationalversammlung konstituiert zu werden. In Anbetracht dessen, dass die Unkenntnis, die Vernachlässigung oder die Verachtung der Frauenrechte die einzigen Ursachen des öffentlichen Unglücks und der Verderbtheit der Regierungen sind, haben sie beschlossen, in einer feierlichen Erklärung die natürlichen, unveräußerlichen und heiligen Rechte der Frau darzulegen. Und dann erklärt sie im ersten Artikel: Die Frau wird frei geboren und bleibt dem Mann gleich an Rechten. Gesellschaftliche Unterschiede dürfen nur auf dem Gemeinnutzen begründet sein. In Artikel 4 heißt es: Freiheit und Gerechtigkeit bestehen darin, einem anderen das zukommen zu lassen, was ihm zusteht. Daher kennt die Ausübung der natürlichen Rechte der Frau keine andere Grenze als die der fortwährenden Tyrannei, die der Mann ihr entgegensetzt. Diese Grenzen müssen durch die Naturgesetze und die Gesetze der Vernunft reformiert werden. Artikel 10 erklärt: Niemand soll für seine selbst grundlegenden Meinungen verfolgt werden. Die Frau hat das Recht, aufs Schafott zu steigen. Sie soll ebenso das Recht haben, auf die Rednertribüne zu steigen, vorausgesetzt, ihre Äußerungen stören nicht die durch das Gesetz geschaffene öffentliche Ordnung. Und sie fordert politische Beteiligung in Artikel 13. Die zu entrichtenden Steuern für die Unterhaltung der öffentlichen Gewalt und die Verwaltungskosten sind für Frau und Mann gleich. Die Frau ist an allen lästigen Pflichten, an allen mühsamen Aufgaben beteiligt. Daher soll sie ebenso an der Verteilung von Posten, Ämtern, Diensten, Würden und am Gewerbe beteiligt sein. Und in Artikel 16 erklärt die Autorin: Die Verfassung ist nichtig, wenn die Mehrheit der Individuen, die die Nation bilden, nicht an ihrer Ausarbeitung beteiligt war. Olympe de Gouges übersendet ihr Werk an Königin Marie Antoinette mit der Bitte, dem Aufschwung der Rechte der Frau Gewicht zu verleihen. Und auch an die Nationalversammlung sendet sie ihr Werk. Aber von beiden Adressaten bleibt eine Antwort aus. Die Räder der Revolution drehen sich jetzt bald immer schneller. Im September 1792 ruft der Nationalkonvent die Republik aus. Am Ende des Jahres wird Ludwig XVI. Angeklagt. Im Januar des nächsten Jahres wird er zum Tode verurteilt und hingerichtet. Und auch seiner Frau Marie Antoinette wird 1793 noch der Prozess gemacht. Olympe de Gouges ist gegen die Todesstrafe und auch gegen die Hinrichtung des Königs. Sie spricht sich in ihren Schriften auch öffentlich dagegen aus, aber die Revolution wird eben immer radikaler und gewaltsamer. Im März 1793 wird in Paris dann das Revolutionstribunal eingerichtet und vor dem müssen sich bald immer mehr RevolutionskritikerInnen verantworten. Robespierre und die Jakobiner übernehmen die Macht, es wird eine Terrorherrschaft von Misstrauen, Denunziation und von Angst regiert. Und Robespierre beginnt, das Revolutionstribunal zur Verfolgung seiner persönlichen GegnerInnen oder KritikerInnen zu nutzen. Olympe de Gouges gerät schon durch ihre Kritik an der Hinrichtung des Königs in Verdacht. Und die Vorgänge in Paris, wo es eben immer gefährlicher wird, die scheinen ihr jetzt auch langsam unheimlich zu werden. Sie bemüht sich nämlich um den Kauf eines kleinen Häuschens außerhalb der Stadt. Und trotzdem gibt sie ihr politisches Schreiben nicht auf, denn im September 1793 stellt sie ihre Schrift »Die drei Urnen« fertig und veröffentlicht sie dann bald darauf als Plakat. Darin fordert sie eine Volksabstimmung, in der das Volk selbst darüber bestimmen soll, wie es regiert werden will, in einer Monarchie, einer Republik oder einer föderativen Regierung. Für Robespierre ist das Hochverrat und Olympe de Gouges wird verhaftet. Sie verbringt die kommenden Monate in verschiedenen Gefängnissen, zuletzt in der berüchtigten Conciergerie. Und selbst im Gefängnis schreibt und agitiert sie weiter. Sie schreibt zum Beispiel, indem ihr mich in die Zellen warft, wolltet ihr einen Beobachter loswerden, der eure Intrigen durchkreuzt. Mit Mut und der Waffe der Anständigkeit fordere ich euch auf, Rechenschaft abzulegen für die Tyrannei, die ihr gegen die wahren Verteidiger des Vaterlandes ausübt. Und sie greift auch nochmal Robespierre an. Sie schreibt nämlich, Robespierre erschien mir immer als ein ehrgeiziger Mann ohne Talent und Seele. Er schien mir stets bereit, die gesamte Nation zu opfern, um seine Diktatur zu erlangen. Ich konnte diesen wahnsinnigen und blutrünstigen Ehrgeiz nicht ertragen und verfolgte ihn wie alle Tyrannen. Der Hass dieses feigen Feindes schlummerte lange im Verborgenen, während er und seine Anhänger gierig auf einen günstigen Moment warteten, um mich seiner Rache zu opfern. Und sie beruft sich auch auf die Verfassung. Garantiert Artikel 7 der Verfassung nicht die Meinungs- und Pressefreiheit als kostbarstes Erbe der Menschheit? Sind diese Rechte, dieses Erbe, diese Verfassung, sind sie nur vage Phrasen mit trügerischer Bedeutung? Olympe de Gouges versucht noch, sich als schwanger auszugeben, weil Schwangere vom Todesurteil ausgenommen sind. Aber der Versuch bleibt fruchtlos. Am 2. November 1793 steht sie vor Gericht. Sie verteidigt sich selbst, aber ihr Prozess ist so schnell vorbei, wie er begonnen hat. Olympe de Gouges wird zum Tode verurteilt. Am 3. November, schon am Tag nach dem Urteil, tritt sie den Weg an, den so viele Opfer der Terrorherrschaft antreten müssen. Nur wenige Wochen zuvor ist diesen Weg auch Königin Marie Antoinette angetreten. Mit kahlgeschorenem Kopf wird sie auf einem Holzkarren durch die geifernde Menge zum Place de la Révolution gefahren. Das ist heute der Place de la Concorde. Dort besteigt sie das Schafott und wird mit der Guillotine ermordet. Nach ihrem Tod werden Frauenclubs verboten, ihre Schriften verschwinden. Erst im 19. und 20. Jahrhundert wird Olympe de Gouges wiederentdeckt als Denkerin, als Aktivistin und auch als Feministin. Ihre Ideen und Forderungen, das Wahlrecht für Frauen, Scheidungsrecht, die Abschaffung der Sklaverei, finden erst Jahre und zum Teil Jahrhunderte später Verwirklichung. 1848 wird die Sklaverei in Frankreich endgültig abgeschafft. Erst 1944 bekommen Frauen das Wahlrecht. 1981 wird die Todesstrafe aufgehoben. Auch das ist eine ihrer alten Forderungen. Heute gilt Olympe de Gouges als eine der ersten Feministinnen der Moderne und als Humanistin, die gegen Gewalt und Unterdrückung jeder Art kämpfte. Frau erwache, schrieb sie in einer ihrer Schriften. Die Sturmglocke der Vernunft hallt durch das Universum. Fordere deine Rechte ein. Olympe de Gouges wurde nur 45 Jahre alt. Das war ihre Biografie, die Biografie einer Frau, die ihrer Zeit weit voraus war. Und nicht vergessen, schreibt mir, ob ihr Olympe de Gouges in euren Schulbüchern gefunden habt, ob sie euch begegnet ist in euren Schulbüchern. Das würde mich wirklich interessieren. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie teilt und meine Arbeit unterstützt mit einer kleinen Spende via PayPal oder mit einem Abo via Steady. Und wenn ihr euren Kindern oder Kindern in eurem Umfeld Frauengeschichten näher bringen wollt, dann schaut mal in mein neues Buch Königinnen, in dem ich für Kinder ab 10 Jahren 50 Herrschende aus der ganzen Welt vorstelle. Da findet ihr bekannte Namen wie Queen Victoria, aber auch weniger bekannte Frauen wie Oromoto. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich sage danke fürs Einschalten. Wir hören uns wieder mit der nächsten spannenden Biografie und bis dahin passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.